poetisch zu beschreiben. Wonach fragte Maharaj Parikshit ihn sonst noch, nachdem er alles Gesprochene gehört hatte? Erläuterung: Ein reiner Geweihter des Herrn entwickelt von selbst alle göttlichen Eigenschaften, von denen die herausragendsten die folgenden sind. Ein Gottgeweihter ist gütig, friedvoll, wahrhaftig, gleichmütig, fehlerfrei, großherzig, mild, rein, frei von Besitzgier, allen ein wohlmeinender Freund, zufrieden, Krishna ergeben, ohne Verlangen, einfach, gefestigt, selbstbeherrscht, ein mäßiger Esser, vernünftig, höflich, bescheiden, ernst, mitfühlend, freundlich, poetisch, sachkundig und schweigsam. Von diesen 26 hervorstechenden Merkmalen eines Gottgeweihten, die von Krishnadas Kaviraj in seinem Chaitanya Charitamrita beschrieben werden, wird hier in Bezug auf Shukadev Goswami besonders die Eigenschaft, poetisch zu sein, hervorgehoben. Seine Art, das Srimad Bhagavatam vorzutragen, gilt als dichterische Meisterleistung. Er war ein selbstverwirklichter Gelehrter oder, anders ausgedrückt, er war ein Dichter unter den Weisen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In diesem Text von heute Morgen sind einige Punkte, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Zunächst einmal, von Shukadev Goswami wird hier gesagt, dass er ein gelehrter Weiser war und besaß und die Fähigkeit besaß, Dinge poetisch zu beschreiben. Also war es für die Zuhörer im Wald von Naimisharanya sehr interessant zu hören, was Shukadev Goswami dem Parikshit Maharaj erklärt hatte, und sie waren wissbegierig von Suta Goswami davon zu hören. Srila Prabhupada erklärt diese besondere Eigenschaft, indem er sie im Kontext, im Zusammenhang mit all den Eigenschaften erwähnt, die ein Transzendentalist, ein Gottgeweihter entwickelt. Und ich möchte diese Eigenschaften kurz auf die eingehen, aber vorher mich darauf euch kurz erzählen, wieso man davon sprechen kann, dass Shukadev Goswami sehr poetisch war und die Fähigkeit besaß, Dinge in dieser Weise auszudrücken. Shukadev Goswami war der Sohn von seinem Vater, also von Vyasadev und seiner Frau Satyavati, und hatte schon vor seiner Geburt von sich reden lassen. Er war nämlich eine Spätgeburt, aber in einer Weise, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Es geht da also nicht um einen Genfehler, sondern um eine sehr starke spirituelle Verwirklichung. Shukadev Goswami beabsichtigte, nicht aus dem Leib seiner Mutter hervorzukommen, um nicht von der Dualität des materiellen Daseins, die in der Außenwelt vorhanden war, von seiner Meditation abgelenkt zu werden. Deswegen war sein fester Entschluss einfach im Mutterleib zu bleiben. Und da dies ein anderes Yoga war, bereitete das seine Mutter zwar Ungemach, aber es war biologisch möglich. Hier, also, sie war ganz anders gebaut als die heutigen Körper. Krishna selber musste von Vyasadev aus Dwaraka geholt werden und zu Shukadev Goswami predigen, dass dies nun wirklich nicht ein sehr fortgeschrittenes Verhalten sei. Und Krishna selber musste Shukadev Goswami zusichern, dass er nicht, wenn er in die materielle Welt kommen würde, geboren würde, in Illusion fallen würde. So, Vyasadev hatte als einer der Sangskaras, der reinigenden Zeremonien, seinem Sohn im Mutterleib das Bhagavatam vorgelesen. Das machen wir auch im Krishna-Bewusstsein. Wenn die Mütter schwanger sind, ist es ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Kind im Mutterleib schon in dieser Phase möglichst viel mit spirituellen Klangschwingungen in Kontakt kommt. Das wird ihm helfen, schon von Anbeginn seine Bewusstseinswerdung über spirituelle Dinge zu, also damit in Kontakt zu kommen. So, das Interessante nun war, das ist, dass Vyasadev das Bhagavatam nur bis zu einem gewissen Teil vortrug und sein Sohn also nur einen Teil des Bhagavatams hörte. Nun als Shukadev Goswami endlich sich entschloss, den Mutterleib zu verlassen, war er schon ziemlich alt. Er war schon 16 Jahre alt, so wie Abhimanyu. Same age. Er stand auf, anders als jetzt Abhimanyu, und war nicht interessiert an weltlichen Dingen. Da ist auch ein Unterschied zu finden. Er verließ sofort das Zuhause, und was sein Vater und seine Mutter beträchtliches Leid zufügte. Sohn, Sohn, sagte Vyasadev, bleibe noch ein Weilchen. Doch Shukadev ging einfach los. Er war unbekleidet, so wie er kam. Es heißt, dass auch das Rufen Vyasadevs nur das Echo aus dem Wald antwortete. Sohn, Sohn, bleibe noch ein Weilchen. Es war also ein großes Leid für den Vater, der also seinem Sohn nachlief. Zwischendurch ereignete sich noch ein Zwischenfall, der darauf hinwies, wie Shukadev Goswami in der größten, auf einer sehr hohen Stufe der Transzendenz verankert war. Nun, Vyasadev machte sich ständig Gedanken darüber, wie er seinen Sohn zurückbekommen könne. Und anders als ein moderner Vater war ihm klar, dass sein Sohn ein Transzendentalist werden müsse, aber er wollte ihm dazu noch eine weitere Ausbildung geben. Er sagte sich, er hat nur das Bhagavatam zu einem gewissen Teil gehört, er muss es ganz hören, er muss es ganz lernen, und das will ich ihm geben. So beschloss Vyasadev einen Trick. Er schickte seine Schüler in den Wald hinaus und sagte ihnen, sie sollten einige Verse des Bhagavatams chanten, und zwar Verse, die sehr den Herrn glorifizierten und die von dichterischer Meisterhaftigkeit waren. Er vertraute darauf, dass irgendwann einmal Shukadev, der sich im Wald aufhielt und sich versteckte eigentlich, diese Verse hören würde und dass dann etwas in ihm geschehen würde. Und er hatte sich nicht getäuscht. Ein Schüler war also schon recht lange weg und chantete eines der Verse. Und plötzlich kam eine wunderschöne Gestalt auf ihn zu. Der lange Haare, er war unbekleidet. Seine Gliedmaßen waren die eines Mahapurush, das hieß, seine Hände reichten bis sehr tief herunter, bis zu den Knien, hatte eine sehr breite Stirn, die sehr hervorstand, und vor allen Dingen diese Augen, diese betörenden Augen, die bis in ihrer Größe bis zu den Ohren zu gehen schienen. Er sah also sehr transzendental, also der Schüler, der also diesen Jungen sah, der völlig gelassen da war, brachte sofort seine Ehebedingung da. Und Shukadev Goswami, es war natürlich Shukadev Goswami, stellte nur eine Frage: Woher kennst du diese Verse? Ach, sagte der Schüler, das ist einfach zu sagen. Ich kenne ihn von dem hervortretendsten Transzendentalisten, Srila Vyasadev. Kennt Vyasadev noch mehr solche Verse? Freilich. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem Srimad Bhagavatam. Kannst du mir den Weg zu Vyasadev zeigen? Und so ging Shukadev Goswami zurück nach Hause und lernte von Vyasadev das gesamte Bhagavatam, die Rezitation des gesamten Bhagavatams. Und danach dann brach er endgültig auf und wie wir alle wissen, traf er dann im Verlauf der seine Reise auf Parikshit Maharaj, den König, der verflucht worden war, binnen 7 Tage zu sterben. Und am Ufer der Ganges saß, nachdem er eine Frage formuliert hatte, die durch das ganze Universum hallte: Was soll ein Mensch tun, der auf der Schwelle des Todes steht? Aus allen Universen, aus dem gesamten Universum waren die Rishis eingetroffen am Ufer der Ganga, um ihre Antwort auf diese Frage zu geben. Ihr könnt euch leicht vorstellen, dass dort unterschiedliche Ansichten verkündigt wurden und keine eigentlich recht zufriedenstellend war, bis dann Shukadev Goswami in die Versammlungshalle eintrat. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Wir sitzen in einer Bhagavatam-Vorlesung wie ungefähr jetzt. Plötzlich hören wir ein Bellen draußen, ein Kichern und ein Lachen. Wir denken, ach, wer ist das wohl? Das Martin und seine Familie, die von einem Hund verfolgt werden, und Martin lacht darüber. Das ist zum Beispiel nicht. Aber plötzlich öffnet sich die Zelteingang und ein nackter Jüngling mit einer blauen Hautfarbe kommt rein. Haare mit einem Blick, der irgendwo anders zu sein scheint, der aber uns so erfasst, dass wir total verwirrt werden und nichts mehr wissen. Wir würden da das Kichern hören und plötzlich guckt eine wunderschöne Frau hinein und kichert. Es war, und Kinderlärm, was ist denn jetzt los? Wir würden total verwirrt werden. Was los ist, die Frauen und die Kinder hatten den Shukadev Goswami verfolgt und die Hunde auch, weil sie dachten, er sei ein Verrückter. Nun, ich würde aufstehen, wie von einer Tarantel gestochen, wohl wissend, dass ich hier keinen Platz habe, hier oben zu sitzen, würde Shukadev Goswami einladen: Bitte komm. Und er werde dann sprechen in wohlformulierten Ausdrücken und wir alle würden, wenn wir es hören, in transzendentale Liebe zu Gott versinken würden. Wäre es nicht Nektar? So, das ist, was geschah. Die Weisen wussten zuerst nicht, wer dieser Unbekannte war, mit dieser sehr auffallenden Statur, sagt man, glaube ich. Er fing dann an zu sprechen, und als er sprach, nachdem er die ersten Sätze gesagt hatte, wusste man, Das ist es. Also das ist es wirklich. Das ist die Antwort. Er sagte nämlich, jeder von uns steht auf der Schwelle des Todes. Wir können uns nicht durch unsere fehlbaren Arrangierungen in der materiellen Welt vor dem Tod beschützen. Wir umgeben uns mit unseren Arrangierungen wie mit Soldaten, aber der Tod überrollt all das. Er sprach vom weltlichen Leben und verurteilte das in treffenden Sinn. Einmal sagte er, rings um uns herum spritzen nicht auch die Tiere ihre Samen, atmen nicht auch die Blasebälge. Warum dann verbraucht der Mensch so viel Zeit für Sexualität und Atmen, wo er überhaupt nichts mit spiritueller Erkenntnis zu tun hat? Also er war schon, er hatte auch eine gehörige Dosis an Treffsicherheit in seiner Formulierung. Er redete über alles, über das Universum, über unseren Stand, über Schutz bei dem Herrn, über die erste Schöpfung, die zweite Schöpfung, über 10 Themen, Zuflucht bei Krishna, Liebe zu Gott, alles wurde behandelt in 10 Kategorien. So, und alle, die zuhörten, waren sehr ekstatisch. Sie vergaßen das Essen und das Schlafen, also das können wir uns kaum vorstellen, aber vorstellen kann man sich, vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber das war Shukadev Goswami. Nun gut, das kurz zu dieser Erzählung. Er hatte die Eigenschaft, ein Shuka zu sein, ein Papagei, denn ein Papagei, dieser Vergleich wird deswegen aufgebracht, weil ein Papagei manchmal eine Frucht berührt und diese Frucht durch diese Berührung zu einer Reifung kommt, die die Frucht sehr veredelt. So hat auch das Bhagavatam durch die Rezitation von Shukadev Goswami eine Reifung erfahren, sodass es jetzt die köstlichste Frucht am Baum des vedischen Wissens geworden ist, die auch das wichtigste Werk ist für unsere Zeit. Es heißt in der Garuda Purana, dass man in diesem Zeitalter nur das Bhagavatam zu hören braucht, um Vollkommenheit im Gottesbewusstsein zu erlangen. Dieses Bhagavatam wird uns aber nicht nur, wie soll ich mich ausdrücken, zur Vollkommenheit im Gottesbewusstsein verhelfen, sondern uns auch selber helfen, die atheistischen Schlussfolgerungen zu entkräftigen. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, führte auf, dass es für den Gottgeweihten eine der wichtigsten Tätigkeiten ist, regelmäßig das Bhagavatam zu hören. Und deswegen ist es von Prabhupada so institutionalisiert worden, dass jeden Morgen rund um die Welt, auch in vielen Sankirtan-Autos, in vielen Häusern auf der Welt, das Bhagavatam regelmäßig und eindringlich rezitiert wird. Ein Punkt, der den ich heute machen möchte, bevor ich zum eigentlichen Punkt noch vordringe, ist, dass hier von den Eigenschaften der Devotees gesprochen wird. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, es war für manche schon bekannt, aber für einige neu, gütig, friedvoll, wahrhaftig, gleichmütig, großherzig, Krishna ergeben, ohne Verlangen, gefestigt, ein mäßiger Esser, vernünftig und so weiter und so fort. Man kann die vielleicht auch mal für sich selber nachlesen zu einem anderen Zeitpunkt. Diese Eigenschaften, die bei einem Devotee entstehen durch die Ausübung des Krishna-Bewusstseins, sind es eigentlich, die Krishna anziehen. Krishna ist angezogen durch diese transzendentalen Eigenschaften, die sich nach und nach entwickeln im Herzen des Devotees. Nun, als ich persönlich diese Liste das erste Mal gehört hatte, war ich ein bisschen depressiv. so viel, das ist eigentlich ein bisschen morbide, so nicht, aber ein wenig traurig eigentlich, weil ich dachte, das kann ich niemals werden. Ich soll jemals schweigsam werden? Unmöglich. Vernünftig? Ich bin so jung, also ich konnte mir nicht vorstellen, wenn man jung ist, kann man sich nicht vorstellen, älter zu werden und gesetzter. Höflich? Also nur, wenn es unbedingt sein muss. Selbstbeherrscht. Also als neuer Devotee war ich entmutigt, als ich das hörte. Das schaffe ich ja nie. Ein mäßiger Esser, das ist alles, was ich noch habe an Sinnenbefriedigung, Prasada. Das ist zu viel verlangt. Trotzdem wurde ich sehr überzeugt von einem Vers im Srimad Bhagavatam, wo es heißt, durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes entwickeln sich diese Eigenschaften ganz von alleine im Herzen eines Devotees. Denn nach einer gewissen Zeit sah ich, dass ein guter Freund von mir, der im Tempel lebte, diese Eigenschaften entwickelt hatte. Ich dachte also, das ist zumindest möglich bei einem Individuum. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass diese Eigenschaften eigentlich natürlich sind. Wir alle spielen nur falsche Rollen. Ich war gestern kurz Gast bei unserem Theaterworkshop. Ich bin an und für sich ein Theaterfan aus meinem letzten Leben höchstwahrscheinlich. Jedenfalls bin ich ein großer und sehr begeistert, das zu sehen. Und da habe ich also gesehen, wie das ging. Da waren bestimmte, da wurden den, ich will also nicht zu viel davon, also ich will nicht sagen, worum es geht, weil es auch eine Überraschung sein soll, aber wie die Theater, einzelnen Theaterleute, die dort waren, ausgebildet wurden, das war sehr, sehr begeistert zu sehen. Da war Dr. Michel und sagte den einzelnen Darstellern, wie sie ihre Rollen spielen sollten. Da war zum Beispiel eine, die überhaupt nicht mit seiner Regie einverstanden war und ganz andere Vorstellungen hatte. Und Michel forcierte das denn im Verständnis, dass das Gesamttheater und wie es herauskommt, von größerer Wichtigkeit sei als die individuellen Wünsche, die in dem Einzelnen vorhanden waren. So. Ich musste daran, als ich das sah, einfach an die materielle Natur denken. Wir alle spielen ja bestimmte Rollen und wir mögen uns, wir kommen mit bestimmten Vorstellungen hin. Aber Maya zwingt uns einfach, eine Rolle anzunehmen. Ich möchte hier eine gewisse Atmosphäre des Unangenehmen schnell herausnehmen, wie ein Geist, der verjagt wird. Es ist jetzt nicht so, dass Michel das in dem Sinne richtig forciert. Er hat es mit künstlerischer Akribie verständlich dargelegt und der Schauspieler hatte mit großem Enthusiasmus eine Rolle gespielt, noch besser als Michel sich es hatte vorstellen können. Also das haben wir also die ganzen Egos wieder in den Ruhestand gebracht. Der Punkt ist jedoch, worum es hier geht, ein philosophischer Punkt. Wir alle bekommen eine Rolle zugeschrieben. Und das denken wir, ist unsere Individualität. Wie wir unsere Haare tragen, denken wir, das ist individuell. Wie wir uns geben, welche Ausdrucksweise wir bevorzugen. Unsere Reaktion auf bestimmte wiederkehrende Situationen, nicht unsere kleinen Psychosen, das denken wir, das ist unsere Individualität, unsere exzentrischen Vorstellungen und so weiter. Stimmt aber nicht. Das ist alles nur eine Rolle, die wir im Chetra, im Felde der materiellen Tätigkeiten, durch bestimmte Wechselwirkungen von Elementen angenommen haben. In der Diskussion über das Chetra, unser Tätigkeitsfeld, kommen nämlich Chitta, also materiell verunreinigtes Bewusstsein vor, Dritta, das heißt Überzeugungen, die wir haben, Mana, der Geist, und natürlich Buddhi, Intelligenz. Und diese, zwischen diesen feinstofflichen Faktoren wird unsere Rolle ausgepokert, sozusagen. Die sind es, die dafür sorgen, wie wir uns geben, was wir für Verständnisse haben. Und sorry, das Ankara hatte ich ja total vergessen. Das falsche Ego ist natürlich auch entscheidend daran beteiligt. Das ist also, sind also Sachen, die sozusagen, na, wenn ihr euch das so vorstellt, wenn ihr hier ein Reagenzglas habt und verschiedene Chemikalien zusammentut, dann tut sich unter den Gesetzen der Natur eine bestimmte chemische Reaktion anbrauen. Genauso kommen unsere verschiedenen Auffassungen, die werden zusammengebraut, eben durch diese verschiedenen Faktoren, von denen ich einige eben erwähnt habe. Es sind noch mehr dabei, Sternbild. So, Maya schreibt uns zur Geburt unsere Rolle. Da steht schon viele, da steht fest, wann, wie glücklich wir werden, wie sehr wir leiden. Kann keiner ausbrechen aus diesem Skript. Da steht fest, wie wir sterben, wann wir sterben. Stehen verschiedene Dinge, also entscheidende Dinge schon fest. So, diese Eigenschaften nun, die sind jedoch alle bei uns da. Gestern wurde eine sehr nice Frage gestellt, diese Erfahrung, dass man sich manchmal beobachtet und wie man sich, dass man auch seine Reaktion manchmal beobachtet. In einem nachdenklichen, sensiblen Menschen kommt schon eine vorspirituelle Verwirklichung manchmal auf, eine Verwirklichung, die im Vorfeld ist. Man merkt nämlich eindeutig, das bin ich nicht. In meiner Kindheit, das ist zu ausführen, da jetzt noch ein Beispiel zu geben. Ich möchte das hierbei belassen. Ich glaube, jeder, der hier im Ferienlager ist, hat schon mal diese Fragen gestellt. Bin ich das eigentlich? Jeder von euch wird es durch einen biologischen Zeitschrittmacher im Herzen merken, nämlich wenn die Midlife-Crisis einsetzt. Das ist so, wenn sich die Hormone umkippen im Körper und auch eine bestimmte psychologische Sache kommt, man hinterfragt, ob man das, was man bisher getan hat, ob das wirklich der Mühe wert war. Und das kommt da zu interessanten neuen Ideen im Leben, die man hat. So. Und man fragt sich auch, bin ich nicht einfach nur einer Illusion nachgejagt? Nun, das war ein Punkt, den ich gerne heute machen wollte. Diese Eigenschaften, die sind spirituelle Eigenschaften, die wir nicht irgendwie künstlich spielen müssen. Wir brauchen nicht spielen, zum Beispiel poetisch zu sein. Oder sachkundig, das kann man so und so nicht spielen, diese Dinge. Die kommen und stellen sich automatisch ein, wenn man im spirituellen Leben verankert wird. Man erfährt eine Transformation seiner Persönlichkeit, die, sodass man dann wie eine Sonne, die scheint, diese verschiedenen Eigenschaften zeigt. Und was dann passiert ist, dass Krishna angezogen wird zu den Eigenschaften und im Herzen desjenigen, der sie hat, seinen Platz nimmt. Das ist das eines der Geheimnisse im Krishna-Bewusstsein. Wir entwickeln etwas, was bereits da ist. Allein dieser einzige Punkt, das war persönlich in meinem Leben der Punkt, weswegen ich ein Devote geworden bin. Als ich hörte, man entwickelt etwas und als ich sah, in meiner Vorbildzeit, wie sich Devotees, also mit Devotees veränderten, war ich überzeugt, der Vorgang wirkt. Es ist ein läuternder Vorgang. Man spielt also nicht aufs Neue eine Rolle, sondern kommt dazu, seine ursprünglichen Eigenschaften zu entwickeln. Nun, neue Devotees und Freunde Krishnas haben manchmal sehr oft das Gefühl, dass sie, wie soll ich mich ausdrücken, Krishna-Bewusstsein nicht immer nach ihren Verwirklichungen ausführen. Einige sitzen vielleicht heute hier, die lieber geschlafen hätten, aber gedacht haben, naja, ich komme heute mal, danach ist ja Prasadam, bin ich zumindest wach für Prasadam. Nicht, oder so, man schleppt sich manchmal, was ich ausdrücken möchte, man geht manchmal so mit einem Pflichtgefühl hin. Das ist auch bei Devotees manchmal da auf der Saale, auf der Stufe der Vaidhi-Bhakti, wo sie das nach Regeln und Regulierungen ausfinden. Doch das ist nicht eine Rolle spielen, sondern das ist eine Gehübung. Wenn man etwas versucht zu hervorzubringen, was noch nicht da ist, muss man eine Übung tun. Wenn ein Kind beispielsweise, was vielleicht noch nicht gehen kann, seine Gehversuche macht, macht es sich nicht, ist das vielleicht noch nicht total natürlich, diese Bewegung, sind die noch nicht total integriert im motorischen Teil des Brains, und deswegen fällt das auch manchmal in ein Glas Milch und so weiter. Aber diese Gehübung sollte trotzdem nicht unterlassen werden. Sie sollte getan werden, damit etwas, was schon vorhanden ist, sich manifestiert und im Laufe der Zeit herauskommt. Das ist also ein Punkt, den ich gerne machen möchte. Ich wollte jetzt noch heute einen anderen Punkt machen. Ihr merkt, meine Vorlesungen sind so, dass ich sie versuche, dicht zu packen mit Dingen, von denen ich glaube, dass sie von allgemeinem Interesse sein können. Ich möchte zum Schluss euch nochmal auf eine schnelle Tour nehmen über einen wichtigen philosophischen Punkt, der sich an diesen Vers anschließt. Ich möchte heute über die Zeit sprechen. Unser Ferienlager ist jetzt vorgerückt. Wir sind im Donnerstag. Wir haben noch Freitag, Samstag und ein wenig von Sonntag. Also 3 Tage noch vor uns. Und dann werden wir alle in unsere betreffenden Quartiere zurückziehen und uns Gedanken machen über das, was wir gehört, erlebt haben und gesehen haben. Wir werden, einige von uns werden reich bepackt mit nach Hause gehen, andere werden vielleicht das Bedürfnis haben, alles schnell zu vergessen und in die Donau ihren Rucksack mit Geschenken in der Donau zu entleeren. Ich hoffe nicht, aber es gibt auch manchmal solche Feriengäste, indem sie mit materialistischen Tätigkeiten, die sie hier nicht so frisch und fromm haben ausführen können, beginnen. Wir alle werden mit anderen Worten wieder verschiedene Destinationen aufnehmen, Berufe und so weiter und so fort. Und weil dies so ist, möchte ich heute sehr gerne über einen Punkt sprechen, der uns helfen kann für unser zukünftiges Leben. Ich meine jetzt auch die Gottgeweihten damit. Dazu. Ich möchte von einem Rad sprechen, was sich unaufhörlich dreht, was sich im Atom dreht, was sich in Situationen dreht, was sich in den Galaxien dreht. Es ist das Kala Chakra, das Rad der Zeit. Im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatams wird die kleinste Einheit der Zeit beschrieben als die Zeit, die eine Sonne, die die Sonne braucht, um über ein Atom zu passieren. Das ist nicht mal so kurz. Das ist so kurz, dass es sich das ist also absolut klein, eine kleine Einheit, Zeiteinheit. Und dann wird von den Yugas gesprochen und von den Kalpas und den Mahakalpas, den größeren Zeiteinheiten. Dieses Rad der Zeit ist, dreht unsichtbar in der materiellen Welt die Dinge voran. Kennt ihr diese Krippen, wo die sich so mit Feuer, mit einer Kerzenflamme bewegen? Nicht Krippen, das sind so runde Sachen mit heiligen
Pyramiden.
Weihnachtspyramiden heißen die? Jahresendzeitpyramiden, würde ich sagen. Also, das ist aber ein Scherz, den unsere Schweizer Gäste nicht verstehen. In der ehemaligen DDR, wo diese beiden ausgesuchten Transzendentalisten hier kommen, war es eine irreligiöse Zeit, die Alter, die heute war eine andere Zeit, die offizielle Bezeichnung für Weihnachtsmann war Jahresendzeit Puppe ohne Flügel. ja, Weihnachtspyramiden, die drehen sich da so, da sind so unter der Kraft der Kerzenflamme im Kreise. So ist auch die Zeit immer präsent wird als Kala Chakra bezeichnet. Und wie wir gleich hören, ist der Bereich der Hitze auch da drin, in diesem Termina. Das Kala Chakra ist auch identisch mit dem Sudarshan Chakra, der letztendlichen Waffe des Herrn. Diese Kala Chakra bewegt alles von Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Wie Bhakti Charu Swami sagte, ist Gegenwart an und für sich eine Illusion, denn unter dem mächtigen Drang der Zeit gibt es keine Gegenwart. Der Moment, auf den wir jetzt vielleicht das Jetzt pinnen wollen, ist schon weg. Und Tribhanga ist schon wieder älter geworden. Und Ludwig ist schon wieder ein wenig vernünftiger geworden. Hoffentlich. Also sicherlich nicht. Nicht. Und das Prasadam ist schon ein bisschen mehr gekocht worden. Und die Luft ist ein bisschen klarer geworden. Und es sind wieder zwei, vielleicht 30 Kroaten umgebracht worden. Und die Luft ist weiter verunreinigt worden. Und so weiter und so fort. Wir sind wieder, ich möchte jetzt nicht Beispiele geben, was gemeint ist, ist da. Die Zeit ist ständig da, es ist die größte Kraft. Es ist eigentlich die Gegenwart Gottes in der materiellen Welt, wie sie selbst für einen Atheisten sichtbar ist. Mrityu sarva harascham, ich bin der Tod aller Wesen. Diese Zeit ist wie ein unsichtbarer Dieb, der unbeobachtet wie in der Nacht kommt und alles wegräumt. Jeden Tag haben wir weniger Zeit. Die Zeit hat uns jeden Tag mehr beraubt. Wir haben an und für sich keine Zeit in dieser materiellen Welt, denn sie zerrinnt uns unter den Fingern. Wenn Krishna stehlen will, ist er der beste Dieb. Und das ist in der Form der Zeit. Srila Prabhupada sagt, dass diese Zeit in Kreisen, Kreisläufen geht. Sie geht also nicht linear, sondern zirkular voran. Insofern, als dass alles wiederkehrt. Frühling kommt wieder, der Winter kommt wieder, die Jahreszeiten kommen wieder, die Vernichtung kommt wieder. Alles dreht sich wie in dieser Weihnachtspyramide. Die durch die Flammen bewegt wird. Wenn wir einfach mal ein bisschen innehalten und über diese ehrfurchtsgebietende Zeit oder Kraft in unserem Leben nachdenken, werden wir bestimmt nachdenklich und gewollt unsere Situation zu betrachten. Nicht? Heute Morgen zum Beispiel in meinem eigenen Leben, ich war mir nicht sicher, dass ich über den Zeitfaktor sprechen sollte heute, aber dann las ich den Vers und las, wie Parikshit Maharaj da saß und in 7 Tagen sterben musste unter dem Einfluss der Zeit. Da dachte ich einfach, Sachidananda Swami, und ich trug mir den Tilak so auf und sah, wie ich so mitgenommen da in den Spiegel starrte, du bist älter geworden. Du bist wirklich älter geworden. Schau mal genau hin. Huch, jetzt hast du auch graue Haare. Das habe ich ja nie gedacht, dass ich das mal kriegen würde. Und dann guckte ich draußen ins Fenster und sah, also da konnte man noch nicht sehen, aber ich wusste, dass von Raja Vidyas Ankündigung also da werden Wolken sein. Und ich hör's richtig so sein, ich hör's nie so und wusste ich, oh no. Jetzt wird der Luftdruck sich verändert haben, weil hier Wolken über dem Lager hängen. Und das heißt, dass ich diesen Morgen fürchterlich Schwierigkeiten haben werde mit meinen Runden, weil mein physischer Körper unglaublich auf Luftdruck reagiert. Dann wäre ich total müde, dann könnte ich den ganzen Tag rasten. Du bist älter geworden. Schau dich an. Du hast noch wenig Zeit. Oder ging meine Zunge irgendwie zu diesem Zahn, der immer noch offen ist, seitdem mir Chaitanya Chandra Nougat gegeben hat mit einem Splitter Haselnuss, also da war noch die Haselnussschale drin, da habe ich mir den Zahn abgebrochen und ich bin noch nicht zum Zahnarzt gekommen, vor lauter ekstatischeren Tätigkeiten. Der Zahn immer noch nicht und den werde ich wahrscheinlich aufgeben müssen aus Zahlenvernachlässigung, aber es macht nichts, die werden so und so alle ausfallen. Und so weiter und so fort. So auf diese Art und Weise habe ich einfach reflektiert. Ich muss mich beeilen. Ihr werdet sagen, ah, Satchitananda Swami, das ist nur ein rhetorischer Trick. Er will jetzt mal nicht so aggressiv das formulieren, indem er sagt, ihr müsst euch beeilen. Ihr verkennt mich. Bin hier wirklich zu dieser Erkenntnis heute Morgen gekommen, nicht? Der Einfluss der höchsten Persönlichkeit Gottes, schreibt Prabhupada, wird im Zeitfaktor gespürt, der dafür sorgt, dass die bedingte Seele aufgrund ihres falschen Egos Angst bekommt vor dem Tode. Der Zeitfaktor kann nur unseren Körper dahin raffen, während er jeden Tag mit einem Fausthieb ein bisschen mehr in den genetischen Kodex eintickt. Tam, tam, so weiter. Und irgendwann wird er wie ein Karatekämpfer ein fertig haben. Wir haben hier einen Karate-Menschen, der auch froh ist, glaube ich, dass er Karate kennt. Wenn man kämpft und der Gegner einen schwachen Punkt hat, dann wird er so lange auf den schwachen Punkt hauen, bis der andere umfällt. Und das ist, was der Zeitfaktor macht. Der haut so beständig jeden Tag auf unsere Lebensdauer und unsere Lebenserwartung, dass wir eines Tages umfallen. Trotzdem ist natürlich die Illusion des Herrn so stark, dass wir nicht lernen können von der Zeit. Der Zeitfaktor will uns ist eine Repräsentation des Herrn und er hat Gutes im Sinne. Ihr müsst ihn euch nicht vorstellen nur als einen gemeinen Faktor. Ich fand das zum Beispiel sehr nice in der Theateraufführung. Erinnert euch, wie der Tod, der ja eines der Agenten des Zeitfaktors ist, zunächst einmal kam in einem Anzug und das andere Mal in einem Brautgewand. Nicht Tod als Braut. Macht jetzt nicht eine philosophische Darstellung des Todes sein, es ist aber eine künstlerische Darstellung, die Rechtfertigung in der Philosophie hat. So würde ich das ausdrücken. Das ist sehr, sehr nice. So müssen wir das mal sehen. Die Zeit lehrt uns auch etwas. Die hat verschiedene Gesichter. Für den Transzendentalisten ist der Tod angenehm. Also sagen wir mal nicht unangenehm. Ich will jetzt nicht sagen, dass er sagt, komm und umarme mich, Todesminder, in deinen kalten Umarmungen. Nicht, das ist nicht so. Aber ich werde gleich dazu kommen. Die Zeit ist der Repräsentant des Herrn, der uns sagt, gib dich dem Herrn hin, du Zeitopfer. So spricht der Herr mit einer deutlichen Sprache zur Seele. Denn wer sich Krishna hingibt, wird eine erstaunliche Verwirklichung in seinem Leben machen. Er wird von Bhagavatam vorlesen. Ich möchte euch von Sudarshan Chakra sprechen. Das ist die letztendliche Waffe, die einst von Krishna eingesetzt wurde zum Schutze seines Devotis Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj wurde angegriffen von dem Mystiker Durvasa durch einen Dämon. Und als Krishna das sah, schickte er sein Sudarshan Chakra, der sofort den Dämon beseitigte und dann sich gegen den Yogi wandte. Der Yogi wurde letztendlich verschont vom Sudarshan Chakra, indem er Zuflucht suchte bei dem transzendentalen Lotusfüßen von Ambarish Maharaj. Und Ambarish Maharaj sprach dann ein Gebet, was ich euch zum Abschluss gerne vortragen möchte. Ich möchte aber vorher noch euch zeigen, dass hier kann man sehen, das ist das Sudarshan Chakra, wo der auf und ab bewegen. Das, ja, natürlich, wo sonst? Das ist ja nur ein Bild. So, jetzt möchte ich euch bitten, mit dem Auge der Imagination euch mal selber, also den Du wahrscheinlich schnell auszuradieren und dann mal den Ludwig dahin zu tun, zum Beispiel. Oder Uwe, oder Andy, oder Rajavidya. Das ist unsere Situation. Furchterregend, finde ich. So, wo waren wir jetzt? Ja, und da betet also Maharaj Ambarish zu Sudarshan und es wird sehr klar, wer also Sudarshan ist, dieser Zeitfaktor. Oh Sudarshan Chakra, du bist das Feuer, du bist die über alle Maßen mächtige Sonne und du bist der Mond, der Herr aller leuchtenden Körper. Du bist Wasser, Erde und Himmel. Du bist die Luft, du bist die fünf Sinnesobjekte und auch die Sinne. O Sudarshan Rat, du verkörperst Religion, Wahrheit, Ermutigung und Opfer. Und du bist der Genießer der Früchte der Opfer. Du bist der Erhalter des gesamten Universums. Und du bist die höchste transzendentale Kraft in den Händen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Du bist der ursprüngliche Blick des Herrn und deshalb kennt man dich als Sudarshan. Und so weiter und so fort. Also es ist sehr ausführlich. Wer es nachlesen möchte, ist im 9. Kanto, Kapitel 5, Vers 4. Prabhupada erläutert, das Wort Sudarshan bedeutet glückverheißendes Sehen. Vedischen Aussagen können wir entnehmen, dass die materielle Welt durch den Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes erschaffen wird. Die höchste Persönlichkeit Gottes blickte über das Mahatattva. Und als das Mahatattva in Bewegung gesetzt wurde, traten alle Dinge ins Sein. Jetzt kommt es sehr nice. Westliche Philosophen glauben manchmal, die ursprüngliche Ursache der Schöpfung sei ein Materienklumpen gewesen, der explodiert ist. Wenn man sich diesen Klumpen als die Gesamtmasse der materiellen Energie vorstellt, als das Mahatattva, kann man verstehen, dass der Klumpen vom Blick des Herrn in Bewegung gesetzt wurde. Und somit ist der Blick des Herrn die ursprüngliche Ursache der materiellen Schöpfung. Wir haben für jeden etwas, auch für die Atheisten. Das ist also der Blick des Herrn, der auf das Mahatattva trifft, als Zeit. Und durch diese Zeit kommt das Mahatattva in Bewegung, in eine Sequenz von Ereignissen, und so kommen aus dem Mahatattva die einzelnen Bausteine der Materie hervor. So ist das also geschehen worden. So mächtig ist also die Zeit. Die Zeit hat die Schöpfung geschaffen, sie erhält sie und sie vernichtet sie auch. Könnt ihr euch irgendetwas Machtvolleres vorstellen? Überlegt selbst. Höchstens noch die Illusion, aber sonst nichts. So, wir als Devotees, wie gehen wir um mit dieser Zeit? Wir wissen hiervon und wir benutzen unser Leben, das uns verbleibende Leben im Krishna-Bewusstsein. Für den Materialisten ist die Zeit von einer großen, er muss sie ignorieren. Denn wenn er daran denkt, dass alles, was er sich aufbaut, von ihm genommen wird, verliert er jeglichen Enthusiasmus. Man stellt sich nur mal vor, man sagt, Rio, ich gebe dir ein fantastisches Mischpult und ein fantastisches Studio. Aber das musst du mir morgen wieder zurückgeben. Warum denn jetzt da mich überhaupt involvieren, sagst du, denn, um das alles zu lernen, wie man das benutzt und betätigt, dann habe ich schon gar nicht mehr. Nicht? Du würdest gar nicht dazu kommen, das Studio zu genießen und deswegen hast du kein Interesse daran. Meine Tante hat mir das einmal gesagt. Meine Tante wohnt in einem Glaspalast in Wiesn, in Siegen, und ich habe ihr gesagt, Tante, du musst mal sterben. Wusstest du das eigentlich? Tante Anke hat gesagt, du hast zurückgeschrieben. Sie ist sehr philosophisch. Sie hat, als ich Devotee wurde, mir das Buch Siddhartha von Hermann Hesse geschickt. hätte wohl gehofft, dass ich eines Tages das Mönchlein aufgeben würde, wie Siddhartha und mit einer und so weiter, was habe ich jedenfalls, sie hat dann zurückgeschrieben, weißt du, wenn ich daran denke, dann verliere ich jeden Enthusiasmus. Ich verliere einfach die Berechtigung für meine Tätigkeit. Und deswegen denke ich nicht daran und ich will nicht, dass du mich daran erinnerst. Schlusspunkt. Ja, kann man nichts zu sagen. Nicht? So, und für diesen Materialisten ist der Tod wie eine Katze, der eine Ratte packt und ihr die Genickwirbel bricht. Ja. Für den Gottgeweihten, der muss auch sterben, da ist der Tod, so wird es erwähnt, wie eine Katze, die das Kätzchen aus der Gefahr ins warme Nest trägt. Wenn das Kätzchen da baumelt, dann schaukelt es sogar noch vor Freude hin und her, weil das höchst angenehm ist, diese Erfahrung. Nicht? Ist kein Grund zur Furcht. So, der Devoti, um aber dahin zu kommen, wie eine Kätzchen in den Maul des Todes zu werden, ist ein bisschen Präparation nötig. Prabhupada zitiert Chanakya Pandit, was diese Präparation betrifft, und sagt, ein Devoti sollte an drei Dinge denken. Ich bin nur vorübergehend hier, dann, ich sollte mich durch meine Tätigkeiten erheben und nicht erniedrigen. Und das dritte ist, ich sollte Gemeinschaft pflegen mit heiligen Transzendentalisten, um eben, wie wir gestern im Seminar gesagt haben, diese Bhakti Shakti zu bekommen, diese spirituelle Kraft und dieses spirituelle Verständnis. Ich glaube, das ist sehr einfach. Wenn ihr aus dem Ferienlager geht und diese drei Dinge behaltet, habt ihr eine Formel, habt ihr das alles auf den Punkt gebracht, sozusagen. Und das kann man auch leicht erinnern und in Briefen erwähnen, die man an Freunde schreibt und so weiter. Drei Dinge. Ich bin nur vorübergehend hier. Man sollte sich durch seine Tätigkeit erheben und nicht erniedrigen, und zwar jede Minute. Und man sollte Gemeinschaft pflegen mit heiligen Transzendentalisten. So, der Devoti, der versucht nicht, wie Tante Anke, die Realität zu ignorieren, sondern benutzt seine Zeit in einem guten Sinne. Ob wir nun eine Minute noch haben oder 7 Tage, oder 7 Jahre oder 70 Jahre, das ist an und für sich nicht sehr bedeutsam, denn Zeit kann sehr, sehr schnell vorübergehen. Albert Einstein gibt das Beispiel von einem jungen Mann, der mit seiner Geliebten zusammen ist. Das geht sehr schnell vorbei, wie im Fluge, diese Gemeinschaft. Wir sollten nicht denken, ja, ich habe noch Zeit. Vielleicht ist es uns vorher gesehen, dass wir einfach gar nicht zurückkommen vom Ferienlager, weil wir dabei Pontrü in einen schnellen deutschen Porsche-Fahrer frontalieren. Das ist also ein Punkt. Maharaj Katvanga, und das ist der, wusste, dass er nur wenig Zeit hatte. Er hatte gekämpft für die Halbgötter und am Ende eine Segnung erbitten, und statt sich irgendwas zu wünschen, fragt er, wie lange lebe ich noch? Die Halbgötter kalkulierten kurz, die brauchten also nicht mal eine Astrologie, die sahen das sofort, wie der Zeitfaktor wirkte, und sagten zu ihm, nur noch eine Minute. In dieser Minute ging Katvanga schnurstracks zurück, gab seinen Palast auf und fing an, sich auf Krishna zu konzentrieren. Und da er sehr entschlossen war, erreichte er tatsächlich das völlige Krishna-Bewusstsein. Er sagte sich Folgendes. Deshalb, und ich möchte euch bitten, noch einmal sehr genau zuzuhören, deshalb sollte ich nun meine Anhaftung an Dinge aufgeben, die von der äußeren Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes geschaffen wurden. Ich sollte meine Gedanken auf den Herrn richten und mich auf diese Weise ergeben. Diese materielle Schöpfung, die von der äußeren Energie des Herrn geschaffen wurde, ist wie eine nur in der Einbildung existierende Stadt, die man auf einem Hügel oder in einem Wald erblickt.
Jede bedingte Seele wird von Natur aus von materiellen Dingen angezogen und hängt an ihnen. Doch man muss sich von dieser Anhaftung kurzerhand freimachen und sich der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben. Hare Krishna. So, wir möchten hier zum Ende kommen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen?
Also Zen heißt ja auch Bewegung. Bedeutet das, in der spirituellen Welt, wo ich beginne, existiert, dass die Zeit stillsteht? Oder was bedeutet das überhaupt, dass die Zeit?
Die Frage war, Zeit bedeutet Bewegung. In der das heißt, in der spirituellen Welt gibt es keine Zeit. Heißt es da dann, dass es dort keine Bewegung gibt? Richtig? So in etwa. So, dies ist ein sehr interessanter Punkt. Jiva Goswami merkt dazu etwas an. In dem einen Vers der Brahma Sanghita, und zwar Shristi Stiti Pralaya, no, Shriya Kanta Kanta und so weiter, Paramo Yat Purusho Yat Paramo. Yes, say it. Sehr gut. Very good. In diesem Schlucker heißt es, dass Zeit nicht einmal für einen Augenblick vergeht. Was ist denn das für eine Zeit? Jiva Goswami erklärt, dass die Devotees dort, die so in Krishnas Dienst beschäftigt sind, dass sie nicht Zeit ihnen nicht irgendetwas raubt. Nun, das muss genauer erklärt werden für uns. Bitte erinnert euch, in der materiellen Welt, sagten wir, gibt es keine Gegenwart, weil die Zeit ständig in Bewegung ist. Und das Jetzt wird unter dem Einfluss der Zeit berührt und steht als alte Frau, das heißt als Frau oder Mann, als Vergangenheit plötzlich da. Nicht? Das ist, als würde die Zeit so umgehen. Es gibt keine Gegenwart. In der spirituellen Welt gibt es jetzt nur Gegenwart. Heißt das, dass es dort keine Aktivitäten gibt? Müsste man dann fragen. Keine Bewegung. Nein. Aber die reduzierende Effekt der Zeit wird nicht erfahren. Was das bedeutet, werden wir erfahren, wenn wir dorthin gehen. Denn mit unserer Logik, die sich ja strikt an das hält, was erfahrbar ist in dieser Welt, können wir das nicht verstehen, da wir so etwas nicht erfahren haben. Ein Augenblick, der immer Gegenwart ist, das gibt es nicht. Selbst wenn wir jetzt alle aufhören würden zu sprechen und zu denken und einfach also so erstarren würden, würde trotzdem die Zeit noch wirken. Wir würden hungriger werden und irgendwann mal denken, jetzt genug, damit ich mit Prasad habe. Nicht? So, auf diese Weise gibt es keine Gegenwart, auch keine enforcierte Gegenwart. Dort ist jedoch alles in der Präsenz. Trotzdem gibt es einen Ablauf von Tätigkeiten. Das könnt ihr nicht, versucht es nicht zu verstehen, also es geht nicht. Aber wir können zumindest davon hören. Nichts dort in der spirituellen Welt kommt ins Sein und tritt aus dem Sein heraus. Ganz schön erstaunlich. Wenn man hier nur drüber nachdenkt, wird man merken, weswegen wir sagen, die mentale Ebene ist nicht sehr weitreichend und deswegen kann man sie gleich aufgeben. Seht ihr das Ende? Ja. Ich hatte gesagt, es kommt von selbst. Ich habe nicht gesagt, man soll es nicht kürzen machen. Ich hatte gesagt, dass man, wenn man das macht, ist es nicht, sollte es nicht verurteilt werden. Also wenn man das, wenn man so tut, als sei man vernünftig, nicht zum Beispiel, sondern sollte als Gehübung betrachtet werden, nicht, selbst wenn man noch nicht vernünftig ist. Aber zu deiner Frage, die noch nicht so formuliert ist, bitte stell sie zu Ende. Ja, ja. Dazu, das ist jetzt aber nicht so eine künstliche Angelegenheit, sondern es gibt hierzu einen Verhaltenskodex, der uns ein bisschen hilft. Vaishnava-Etikette, da gibt es bestimmte Regeln und Regulierungen, die auszuführen uns helfen werden, zu einem spirituellen Verständnis zu kommen. Nicht zum Beispiel in der Vaishnava-Etikette lernen, wie wir, du bringst den Punkt Demut auf, wie wir uns Devotis gegenüber verhalten sollen. Jüngeren Devotis, so heißt es dort, sollen wir helfen. Nicht? Und ich finde, das hilft einem sehr. Zum Beispiel, man ist manchmal, wenn man mit Jüngeren zusammen ist, wird man gestört durch deren Verhalten, was man als unmöglich registriert. Nicht? Aber wenn man jetzt einfach weiß, aha, man soll ihnen helfen, das hilft einem eigentlich. Aha, der ist ja noch jung, der ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren, das ist selbstverständlich, dass er jetzt also, was weiß ich, nackt über das Feld rennt oder irgendwelche Kumpel, also Sachen, die wir nicht so machen würden. Man muss ihm helfen, nicht das zu verstehen. Zu die Devotis, die auf einer gleichen Stufe sind, da sollte man Freundschaft tun, schließen. Das ist auch sehr tief im Grunde genommen. Warum werden wir neidisch und zornig auf jemanden? Neid zum Beispiel, die ist Kummer im Herzen. Da hat jemand etwas, ein Verhalten oder etwas, was wir nicht kennen, was wir nicht selber haben. Und deswegen werden wir da böse auf den. Der hat was, was wir nicht haben, wie kleine Kinder. Die, gib mir dein Spielzeug auf. Nicht so werden. So, wir sollten Freundschaft schließen. Ich finde, das hilft einem sehr. Das ist, und wir sollten nicht heavy werden. Also, und dann gibt es eine andere Sache. Für zwei älteren Devotees, man sollte versuchen, von ihnen zu lernen. Was haben die verwirklicht, was wir von ihnen lernen können? So, wenn, während du jetzt fragst, also ich würde jetzt nicht so direkt ich sagen, man soll so tun, als sei man demütig. Das wird zwar oft gesagt, aber das ist so ein Folkspruch bei uns, Folklore bei uns. Nicht? Das ist schon richtig, aber das ist nicht so philosophisch, sagen wir mal, das ist, geht nicht so tief, diese Formulierung. Wenn du nicht demütig bist, tu wenigstens so, als seist du es. Viel tiefer geht es, verhalte dich wie ein Vaishnava. Da wirst du automatisch diese Eigenschaften entwickeln. Wenn du zum Beispiel, schau mal, wenn du aufgeblasen bist, warum du aufgeblasen bist. Zum Beispiel Chaitanya Chandra kommt von der Schweiz aus einem Tal und wir haben oft, als er mein Fahrer war, darüber diskutiert. Chaitanya Chandra sah bestimmte Dinge mit einer bestimmten Sicht, die zu seiner Geburt gehört, in dieser Welt. Und dieses nicht, konnte Dinge nicht anders sein. Und manchmal sind wir über Verhaltensweisen ganz schön aufeinander geprallt, weil ich ihm auch den Freiraum eingeräumt habe, sich so richtig so auszudrücken, wie er denkt und wie er fühlt. Nicht? Jetzt habe ich das habe ich hier. So, ich bin ein bisschen müde, das wäre mir sonst gar nicht rausgeflutscht in der öffentlichen Vorlesung. Aber jetzt habe ich angefangen, jetzt genützt es nicht, einen Schleier zu ziehen. Jetzt muss ich das Beispiel zu Ende bringen. Also, sorry, Chaitanya, ich merke, wir sind hier nicht im Auto mehr, wo ich dir was sage, von links neben dir oder rechts neben dir als Beifahrer, sondern in der Öffentlichkeit. Anyways, jetzt muss ich auch zu Ende bringen, das Beispiel. Da, und dann sah man manchmal den Chaitanya Chandra mit einer gehörigen Schuss aus Arroganz und Selbstsicherheit und im Tal, in der Talsicht natürlich fand das alles statt, wie er seinen Standpunkt vertreten hat und ich auch mal so gucken wollte, wie weit er geht. So, da habe ich nicht gesagt, jetzt tu mal so als ob, sondern habe gesagt, irgendwann versuchte ich dir klarzumachen, du hast eine bedingte Sicht. Du musst das so sehen, weil du aus dem Tal kommst. Schau doch mal, gibt es da nicht eine... Und ich habe versucht, dir zu zeigen, dass es noch andere Verständnisse gibt, sodass man ein bestimmtes Verhalten mit diesen Verständnissen hinterfragen kann. Ich würde also sagen, Krishna-Bewusstsein verdonnert uns nicht zum Schweigen, sondern hilft uns an und für sich. Die allgemeine Haltung der Demut tut immer gut, weil man dann sehen kann, was man verändern kann. Man öffnet seinen Blick für die weite Welt, die rings um das Tal existiert, in dem man lebt, und lernt einfach mehr kennen. Also ich möchte auch noch einen zweiten Punkt bringen, dadurch, dass wir lernen, wie verhalten wir uns denn verschiedenen Devotis gegenüber. Wenn man mit einem älteren Devoti zusammen ist, dann ist es ganz gut, mal zu hören, was er sagt, weil er hat bestimmt eine ganz andere Sicht als man. Und dann lernt man so. Also mit anderen Worten, die Demut ergibt sich, wenn man ein bisschen intelligent ist und ein bisschen Wissen ansammelt. Es tut mir leid, ich habe hier eben einfach vergessen, dass Sie in der öffentlichen Vorlesung, wenn man hier spricht, das muss ich jetzt privat auch sagen, man ist ja selber begeistert von dem Thema, nicht? Und deswegen vergisst man manchmal, wo man sitzt, nicht? Das ist meine große Gefahr, wenn ich in öffentlichen Vorlesungen manchmal sehr polemisch werde und dann merke ich, dass Leute einfach anfangen zu kochen, nicht? Das ist sehr schädlich. Maria Theresa.
Ja. In der materiellen Gesellschaft. Denn da ist man einfach abgesetzt. Und zwar sagen wir, dass viele junge Frauen schon mit 40 schon sehr schwer einen Job zu kriegen oder überhaupt anerkannt zu werden als Frau schon da ist.
Ja.
Aber wenn man so der Stimme seines Herzens hört.
Und Krishna-Bewusstsein, Maria Theresa.
Krishna-Bewusstsein
ja.
Sowieso. Ja.
Das ist
sowieso leicht. Ja, ja. Da entwickelt sich rein automatisch doch, weil man so seine, die Erfahrungen seines Lebens hinter sich hat. Man will also nicht mehr heiraten, man hat seine Berufung. Vorbei.
Ja.
Ein Heimweh, also nicht ein Weh, ein schmerzendes Heimweh, sondern so ein wohltuendes Heimweh, doch zurückzugehen, dorthin, wo man hin ist. Das ist ganz automatisch
ja.
Mit dem Altwerden verbunden und ist also gar nicht so schrecklich.
Ja.
Wenn man von dem Materiellen absieht.
Genau, wenn man vom Krishna-Bewusstsein ist.
Man kann da auch sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich sein.
Ja. Nein. Darf man hier fragen, wie du, wie alt du bist?
Ja, 62.
Herzlichen Glückwunsch! Sehr nice, ja, das ist ein sehr wichtiger Zusatz. Ich bin dir sehr dankbar, Maria Theresa, dass du das sagst. Wie bitte? Es ist nicht so schlimm. Yes, es ist sehr nice, was Maria Theresa sagt, weil sie im Krishna-Bewusstsein eintritt. Prabhupada hatte das auch gesagt über sich selber, dass er dadurch, dass er im Krishna-Bewusstsein alt würde, das wäre sehr nice. Er schreibt noch, reist um die ganze Welt und so weiter und so fort. Sehr nicer Kommentar. Ja, wir wünschen dir also wirklich, dass du immer Krishna-bewusster wirst in deinem Alter und dann glühst und leuchtest noch mehr, als du schon tust.
Und kennst du dann, oder kannst du dann erkennen?
Ja, 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 ja. Ach, das wird schon klappen. Ja. 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 Gut. Uwe. Ja.
Ist das jetzt mit der spirituellen Seele versus spirituellen Welt die materielle Welt gibt? Wenn ich dann jetzt sozusagen zurückgehen würde, würde ja mein Sein sozusagen da ist wieder ein neues System, oder?
Die materielle Welt ist du warst aber ja schon vorher hier. Du bist ja eine ewige spirituelle Seele. Wenn du zurückgehst in die spirituelle Welt, dann werden dir deine ganzen materiellen Tätigkeiten nur wie ein missplatzierter Blick vorkommen. Es ist so, wenn man Auto fährt manchmal, dann sieht man, dann guckt man manchmal vielleicht so auf ein Porno-Poster. Also man guckt sich jetzt nicht gezielt darauf, sondern während man guckt, taucht plötzlich ein Porno-Poster im Blick auf. Nicht? Das belastet einen aber nicht, man guckt ja gleich weiter. Also was ist denn das da? Oder ist man schon gleich weg? Und das, die Erinnerung ist auch weg. So vergeht auch die Erinnerung an, so kommen auch Äonen. In dieser materiellen Welt sind ja Zeitalter, dir so vor wie ein missplatzierter Blick. Die ganze materielle Welt wird somit also relativiert und Zeit auch, materielle Zeit auch bekommen. Gut, wir kommen jetzt, glaube ich, das ist doch auch sehr hoffnungsvoll. Wir haben jetzt die Hoffnung. Ramachandra, the last question. Deutsch, ja, am besten.
Wenn ein jemand vorbereitet ist und bedeutet, dass Menschen jetzt so viel leiden, weil er bewusst geworden ist, dass sein Karma automatisch.
Ja, der Devotee, dem wird durch Krishnas Barmherzigkeit das Karma bis zu den Wurzeln hin abgebrannt. Und auch die Wurzeln werden untätig, das heißt die Wünsche, die noch da sind, aus denen sich die Tätigkeiten motivieren, werden spiritualisiert. Das ist Krishnas Versprechen in der Bhagavad Gita. Er sagt, Savadamang Parijaja Mangikang Sharanam Raja Ahantvam Sarva Papibyo Moksha Yikshami Mashusha. Er befreit uns von allen Sünden, wenn wir uns ihm hingeben. Und er sagt, damit wir da auch Klarheit drüber haben, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Jetzt war noch. Sie? Aber man muss sich schon, Ramachandra, man muss sich schon bemühen. Nicht, dass man den Bhakti-Vorgang anfängt und dann wieder mit materiellen Tätigkeiten beginnt. Ramachandra geht noch zur Schule, deswegen sage ich das. So. Jetzt möchten wir noch ganz zum Schluss die Mutter von Nina. Im Gegensatz zu einer anderen Vortrag. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Bhagavatam existiert ursprünglich in vier Shlokas, den Chatur Shloki, die der Samen des gesamten Bhagavatams ist. Und jeder der großen Acharyas hat das Bhagavatam noch erweitert. Doch, und hier kommt, ist es sehr wichtig, deswegen ist das Beispiel mit dem Samen gegeben worden. Dieses ursprüngliche Bhagavatam ist wie ein Same. Die Erweiterung ist also nicht etwa, sagen wir, eine spekulative oder abweichende Erweiterung, sondern das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. In diesen vier Versen ist schon das gesamte Bhagavatam drin. Ähnlich so wie in einem Samen ja ein ganzer Baum drin ist. Und in dem Baum schon wieder ein Baum. Nicht? Somit ist die Erweiterung des Bhagavatams eine natürliche Erweiterung. Genauso wie das Herauswachsen aus einem Samen natürlich für den Baum ist. Und die Anlagen dieses Baumes sind ja schon im Samen drin gewesen, der Infokodex sozusagen. So ist es auch mit den vier Versen, da ist das ganze Bhagavatam drin. Das ist für uns jetzt sehr schwierig zu verstehen. Es heißt an einer Stelle auch, im Om ist das, es ist die gesamte vedische Literatur enthalten. Aber es ist doch nur ein O und ein M. Wie ist denn da die ganze vedische Literatur drin enthalten? Das ist transzendental. Nicht, das ist das spirituell. Ja? Gibt es noch viel weitere Wände, ja. Da lohnt es sich vielleicht deswegen noch Geburt zu nehmen, auf dem himmlischen Planeten. Bisschen mehr zu lesen, hätte ich eine Entschuldigung. Nein, ich habe es nur zum Scherz gesagt, ja, ja. Ja, das ist genau das. Ja, die Kommentare, das sind alles Kommentare. Zum Beispiel unser Kommentar ist von Sridhar Swami. Wann war Sridhar Swami? Welches Jahrhundert? Martin? Der ist aber geht schon sehr weit zurück. Also so viel weiß ich. Ich habe jetzt leider keine Ziffer. Aber da ist nicht nach Shukadev Goswami ist meines Wissens nicht mehr erweitert worden. Und das ist ja praktisch unter Krishnas Plan erweitert worden. Gut, Hare Krishna, hier möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Srimad Bhagavatam ki. Jai.